HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Me too. Me too. I have been sexually harassed.
Auch ich wurde Opfer sexueller Belästigung.
You feel angry. Du fühlst Wut, du fühlst Angst und dann denkst du, ich habe gerade Nein zum Chef dieser ganzen Branche gesagt. Was wird nun aus meiner Karriere? Ich habe schließlich 10 Jahre gearbeitet, um es auf diese Bühne zu schaffen.
Women power.
Women's willingness to speak out.
Viele Frauen sagen nun, dass sie viel eher bereit sind, sich zu wehren und etwas zu sagen. Und sehr viele Männer sagen das auch.
2000 years of male society.
Es hat immer etwas zu tun mit dümmlichem Dominanzverhalten. Es ist immer etwas Herrschaftliches darin. Und die Ursachen dieses Verhaltens müssen wir aufdecken.
Ich bin eigentlich entmündigt und mir selbst entfremdet worden. Damit war ich ein leichtes Opfer für einen Priester der Gemeinschaft. Der ist dann irgendwann abends zu mir aufs Zimmer gekommen und hat mich dort missbraucht, vergewaltigt.
This was not about an individual like Harvey Weinstein or even.
Es ging nicht um das Individuum Weinstein oder Hollywood. Als ich recherchierte, merkte ich, dass es überall passiert, Männern und Frauen in so vielen Branchen.
Was sich verändern muss, ist unser Umgang mit Macht und letztlich das Machtgefüge selbst.
Der weltweit gefeierte Opernstar Placido Domingo hat alle Auftritte in der New Yorker Metropolitan Opera abgesagt. Als Generaldirektor der Oper Los Angeles war er zuvor schon beurlaubt worden, bis die Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen ihn aufgeklärt sind. Vor 2 Jahren hatte die New York Times über sexuelle Nötigungen und Vergewaltigung durch den Filmproduzenten Harvey Weinstein berichtet und damit die Bewegung Me Too ausgelöst. Seitdem haben sich viele Frauen als sexuell Genötigte und Missbrauchte geoutet, auch manche Männer. Seitdem ist vieles anders geworden im Verhältnis der Geschlechter. Mancher Mann, der seine Macht missbraucht hatte, wurde öffentlich angeklagt und musste gehen. 200 waren es in den USA. Andere bangen vielleicht noch, dass auch ihre Nötigungen auffliegen könnten. Viele werden wohl vorsichtiger geworden sein und nicht mehr jede Situation ausnutzen, wie sie das noch vor wenigen Jahren getan hätten. Aber an den Strukturen und den Machtverhältnissen, die diese Männer in der Vergangenheit genutzt haben, hat sich nicht viel oder gar nichts geändert. Was ist also geworden aus MeToo? Hat die Kampagne tatsächlich einen Wandel eingeleitet oder kann es für Frauen und vielleicht auch für manche Männer in den typischen Situationen gefühlter oder tatsächlicher Abhängigkeit immer noch jederzeit heißen You Too? MeToo lebt, mit wem ist die Macht? Das fragt der Tag in HR2 Kultur heute. 10 Tage nach der ersten Veröffentlichung über die Belästigung, Nötigungen und Vergewaltigung des Harvey Weinstein hat sich in den USA die Schauspielerin Alyssa Milano zu Wort gemeldet und in den sozialen Medien unter dem Hashtag MeToo andere Frauen aufgefordert, über ihre Erfahrungen zu berichten. Hadija Haruna erinnert uns daran, wie das alles anfing.
Wenn alle Frauen, die sexuell belästigt oder genötigt wurden, MeToo als Status schreiben, könnten wir den Menschen das Ausmaß des Problems bewusst machen.
Dem Twitter-Aufruf der Schauspielerin Alyssa Milano folgen Millionen von Frauen weltweit. Die Kampagne springt auf Facebook und Instagram über und bekommt Ableger in über 80 Ländern und Sprachen.
Du, der mich in Stuttgart beim DTB 1991 in Deutschland vergewaltigt hat. Vitali Cherbo, du Monster, das mich über so viele Jahre verängstigt in meinem eigenen Gefängnis gehalten hat.
Schreibt Tatjana Gutsu, bekannt aus ihrem früheren Leben als zweifache Olympiasiegerin im Kunstturnen aus der Ukraine. Auf Facebook erzählt sie erstmals von der Vergewaltigung durch ihren ehemaligen Teamkollegen. Wie sie schreiben viele Frauen über Erfahrungen mit Verwandten, Chefs oder Nachbarn. Darüber, dass der Schmerz auch nach Jahren nicht vergeht. Auch das Model Marie Nasemann teilt ihre Erfahrungen auf Facebook.
Ich war auf dem Oktoberfest und der Typ griff mir im überfüllten Gang von hinten und das Dirndl zwischen meine Beine. Ich habe mich umgedreht und ihm eine Ohrfeige gegeben und ihn angebrüllt. Er hat es abgestritten.
Hashtag MeToo kann alles bedeuten. Von der verbalen sexuellen Belästigung bis hin zur Vergewaltigung. Frauen aller Hintergründe und Schichten teilen ihre Erfahrungen.
Wenn dich dein Fahrlehrer statt nach dem nächsten Termin für die Fahrstunde fragt, was du drunter so anhast. Hashtag MeToo.
Ein Kino, circa 2005. Freundin rechts. Ein alter Mann rückt auf, links neben mir. Grapschend. Beschissenste 10 Minuten. Hashtag MeToo.
Ein aufdringlicher Flirtversuch, ein nicht akzeptiertes Nein. K.O.-Tropfen im Bier. In eine Ecke geschleift werden. Hände überall.
Nina George, Journalistin und Schriftstellerin, Autorin von Bestsellern wie Das Lavendelzimmer. Der aktuelle Roman heißt Südlichter. Guten Tag.
Guten Tag.
Der Literaturbetrieb ist eigentlich vorwiegend weiblich. Der Buchhandel ist es sowieso. In den Verlagen arbeiten auch mehr Frauen als Männer. Und doch berichten Sie in einem Radiofeature, das ich gehört habe, zum Thema MeToo im Literaturbetrieb von etwas, was Sie sanften Sexismus nennen. Wieso kann es das geben?
Das kann es tatsächlich geben. Einerseits sind jene Verleger, die man sich so vorstellt, die einem so ein bisschen die feuchte Hand aufs Knie legen, sagen, leg dich mal schnell hin, dann mache ich aus dir einen Spitzentitel. Die sind tatsächlich schon seit einiger Zeit ausgestorben und die paar, die vielleicht noch rumlaufen, trauen sich nicht mehr, weil wirklich 80% jener, die Bücher herstellen, sind weiblich. Da gibt es überhaupt keine Atmosphäre, keinen Konsens, keine Möglichkeit, diese Machtdemonstration auszuleben. Dennoch haben wir freien Autoren mit einem sanften Sexismus zu leben. Erstens, wenn es zum Beispiel um unsere Rezeption geht. Ich spreche jetzt ja auch mit einem Medium, mit einem öffentlichen Medium, Hessischer Rundfunk. Auch Sie machen Kultur. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal nachgezählt haben, ob Sie schon mal Frauen gezählt haben.
Ja, klar.
Und was ist dabei rausgekommen?
Hier, Sie arbeiten mehr Frauen als Männer.
Und wenn es darum geht, Bücher von Frauen zu besprechen, da sehen die Verhältnisse zumindest nach der Zählung, die wir zusammen mit der Universität Rostock und dem Institut für Medien gemacht haben, sehr oft so aus, dass auf 2 besprochene Werke von Autoren höchstens 1 besprochenes Werk von Autorinnen kommt. Und je nach Genre sehen wir dann auch, dass hauptsächlich Männer Kritiker sind. Und diese männlichen Kritiker ziehen es vor, auch über Bücher von Männern zu sprechen. Und bisweilen lieber 5-mal mehr, vor allen Dingen im Krimi-Bereich und im Sachbuchbereich. Das heißt, wir haben da eine Unsichtbarmachung von weiblichen Leistungen, weiblicher Literatur.
Wie ist das denn bei den Autorinnen? Gibt es da gleich viele Autorinnen wie Autoren? Haben Sie da auch gezählt?
Wir haben gezählt, ich habe mir eben gerade noch mal eine ganz, 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 ganz tolle Zählung rausgeholt vom sogenannten VLB-TIX. Das ist die Abkürzung vom Verzeichnis lieferbarer Bücher und die haben uns exklusiv für Frauenzählen eine Vornamenanalyse der letzten 5 Jahre gemacht. Und da habe ich mir mal so alle Veröffentlichungen angeschaut und dann mal die, die vorwiegend besprochen werden, das sind meistens Hardcover, im Hochliteraturbereich. Und Überraschung, ich war selber überrascht. Frauen veröffentlichen 52% aller hochliterarischen Werke und Männer 48%. Das heißt, Frauen veröffentlichen mehr, werden aber viel seltener besprochen. Und wer seltener besprochen wird, kriegt weniger Preise, weniger Geld, weniger Aufmerksamkeit, weniger Kanon, ist einfach zweite Klasse.
Woran liegt denn das? Sind die älteren Herren, von denen Sie vorhin gesprochen haben, die früher den Schriftstellerinnen die feuchte Hand aufs Knie gelegt haben, jetzt in die Verlage der Zeitschriften gewechselt?
Ich denke nicht, auch da gibt es das Rotationsprinzip, wer zuerst stirbt, muss gehen. Nichtsdestotrotz, es gibt wahrscheinlich eine Reihe von schlechten Gewohnheiten. Die sind einerseits vielleicht auch gewachsen. Wenn wir in die Gesellschaft schauen und uns zum Beispiel die Sozialisation anschauen, wie wachsen wir auf mit Literatur? Dann braucht man einfach nur mal in die öffentlich einsehbaren Empfehlungen der Länder zu gehen. Und Sie werden sehen, dass empfohlene Bücher für den Deutschunterricht oder für den Fremdsprachenunterricht von 10 empfohlenen Büchern sind 9 von Männern. Das heißt, dieses Gefühl von, wenn jemand was zu sagen hat, dann ist es ein Mann, ist eine schlechte Gewohnheit. Ich glaube nicht, dass es das Typische ist, was wir bei MeToo zu Recht vorwerfen, nämlich ein Machtgefälle mit einer Machtdemonstration. Ich halte es immer noch für eine wahnsinnig schlechte Gewohnheit.
Aber ist es nicht dieselbe Struktur, die das eine ermöglicht wie das andere?
Das Erstaunliche ist ja, dass ich fest immer noch davon überzeugt bin, dass Männer nicht gegen Frauen arbeiten, dass es aber strukturelle Probleme gibt, wo Männer als auch Frauen dafür sorgen, dass bestimmte Stimmen unsichtbar oder unhörbar werden. Die Stimmen von Frauen, die Stimmen von Zugewanderten, die Stimmen von allen, die ein bisschen anders sind. Und diese Strukturen, ja, das sind gewachsene Strukturen und auch Frauen können sozusagen Täterinnen sein und einfach mal in der Redaktionskonferenz entscheiden, ach, das neue langweilige Buch von Knausgard ist raus und wissen Sie, der sieht einfach so gut aus, da machen wir doch auch gleich noch ein schönes Foto. Haben Sie übrigens gemerkt, was ich gerade gemacht habe?
Ja.
Ich habe gerade über einen
das,
Mann...
Das, was Männer sonst über Frauen machen.
Genau, ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Der schicke Frank Schätzing, dass wir nicht mehr über seine Literatur sprechen, sondern sagen, Frank Schätzing, Sie haben eine fantastische Anzeigenkampagne in Unterhose gemacht. Verraten Sie uns unsere 3 Must-Haves, die wir wissen müssen, gegen die Alterung im Gesicht. So etwas werden hauptsächlich Frauen gefragt oder auch weibliche Autorinnen. Naja, weibliche Autorin ist so ein doppelter Moppel. Sie wissen, was ich meine.
Ja, Frauen, die schreiben.
Und auch das ist vermutlich eine schlechte Gewohnheit, erstmal auf die Inszenierung zu schauen, auf das Aussehen einer Frau und nicht über das Werk an sich. Und da müssen wir uns fragen, wie kommt das in der Gesellschaft? Und ich glaube, das ist ein ziemlich großer Zusammenhang, den wir in der Literatur nicht alleine lösen können. Das ist Schulbücher, das ist auch Medien. Es gibt ein tolles Tool, da können Sie untersuchen, wie oft Frauen zu Wort kommen in Zeitungen oder gefragt werden oder interviewt werden und Männer. Und das kann man weltweit einstellen. Und auch dort sehen wir, genauso wie wir auch bei Wikipedia sehen, Frauen scheinen uninteressanter zu sein, obgleich sie genauso viel leisten, manchmal besser sind und mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung stellen.
Und was passiert jetzt, wenn Sie mal testen, wenn Sie eine Buchbesprechung anbieten, ein von einem Mann geschriebenes Buch besprechen in irgendeiner Zeitschrift und schreiben mal so, wie Sie es eben kurz skizziert haben, über diesen Mann?
Über die sexy Beine von Hemingway, die er sich zum Beispiel auch überhaupt gar nicht genierte zu zeigen. Ich befürchte, dass damit könnte ich womöglich bei der Titanic unterkommen, weil mir das als Satire ausgelegt werden würde. Wir legen da also ganz jakobinisch zwei Maß an und es scheint okay zu sein, so für über Frauen zu sprechen, weil wir wahrscheinlich auch noch mit Idealen aufwachsen. Selbst wir Mädchen 2019 und wir Frauen 2019 müssen uns ja damit abfinden, dass man erstmal angeguckt und über das Äußere beurteilt wird, noch bevor man den Mund aufmacht. Ich weiß nicht, ist das bei Männern auch inzwischen so, dass sie das Gefühl haben, jemand guckt sie an und denkt sich, naja, also wie der aussieht, das kann ja nichts werden.
Mich guckt keiner mehr an, ich bin zu alt, aber das ist eine ganz andere Frage.
Werden Sie nicht kokettierend.
Aber Nina Görge, noch einen Satz. Sie haben gesagt, es ist eine schlechte Angewohnheit, die wir da haben, wir Männer wahrscheinlich da haben. Es ist aber nicht nur eine Angewohnheit, es ist ein strukturelles Problem nochmal, oder?
Es ist ein strukturelles Problem, wenn wir dabei bleiben und es nicht ändern. Wenn mir zum Beispiel Kollegen aus der Redaktion sagen, aber ich beurteile ein Buch doch nur nach der Qualität, wenn ich es bespreche, dann gehe ich hier und sage, du hast mir in diesem Moment gesagt, dass du deswegen so wenig Frauen besprichst, weil du von ihrer Qualität nichts hältst. Und das ist rein faktisch schon mal gar nicht möglich. Ist es nicht. Da braucht man einfach nur ein jegliches Buch aufzuschlagen. Oder das Argument, aber es veröffentlichen ja viel mehr Männer. Nein, ich habe die Zahlen hier. Nein, es gibt keine Ausreden mehr. Wir können diese Struktur nur und schlechten Gewohnheiten aufbrechen, wenn wir anfangen, darüber zu reden, wenn jede Redaktion sich selbst verpflichtet, zu zählen und ehrlich zu sein und ehrlich zu sich zu sein. Und wenn wir nämlich das hinkriegen, Parität, dann brauchen wir uns auch weniger Gedanken machen, wo wir sonst noch Gerechtigkeit im Leben erringen können.
Journalistin und Schriftstellerin Nina Görge im Tag in HR2 Kultur zum Thema MeToo lebt, mit wem ist die Macht?
Ja, früher sind wir dann nach so einer Sendung oft noch was trinken gegangen, in einer lockeren Runde, aber das machen wir jetzt nicht mehr. Nee, weil seit dieser ganzen MeToo-Diskussion sind die Kollegen total verunsichert. Also die wissen ja gar nicht mehr, wie sie sich verhalten sollen. Ja, also was ist jetzt überhaupt noch erlaubt und darf man überhaupt noch flirten? Ja, die sind also total, klar, deswegen, die tun mir auch total leid. Ich finde es nur richtig, dass sich diese ganze Diskussion jetzt darauf verlagert hat, wie verunsichert die ganzen Männer in Führungspositionen jetzt sind. Ja, wenn doch die Kollegin schöne Beine hat, darf man das jetzt gar nicht mehr sagen. Sie zeigt die doch und das sehen doch alle. Ja, das ist schon schade, oder? Wie hat Frauke Petri jetzt so schön gesagt, die ganze MeToo-Debatte wird von einer Minderheit instrumentalisiert, die dazu imstande ist, viele vernünftige und liebgewonnene Traditionen in diesem Land zu zerstören. Ja, was war das noch für eine schöne Zeit, als man sich nach der Weihnachtsfeier noch gemeinsam die Praktikantin übers Knie gelegt hat. Und heute darf man ihr nur noch Komplimente über ihre gute Arbeit machen und gar nicht mehr über ihre Beine. Was ist das denn für eine Welt geworden? Ja, jetzt mal ganz ehrlich, wenn man vor dieser Debatte nicht wusste, wo die Grenze ist und es jetzt immer noch nicht weiß, ist man dann nicht einfach nur ein kompletter Idiot? Kann das sein?
Die Kabarettistin Caroline Kebekus bei einem Auftritt in der Anstalt nach der MeToo-Kampagne. Fortsetzung folgt. Gestern, wie gesagt, hat Placido Domingo alle Auftritte in der Met in New York abgesagt. Und das hat uns dazu gebracht, doch noch mal genauer hinzuschauen und zu fragen, was macht eigentlich Harvey Weinstein, mit dem alles anfing, und die anderen, die danach angeklagt wurden. Aber erst einmal zu Placido Domingo. Aus Los Angeles berichtet Markus Schuler.
Während die New Yorker Matt und der Opernstar nun getrennte Wege gehen, laufen in Los Angeles die Ermittlungen gegen Domingo weiter. Dort gibt es zwei Untersuchungen gegen den 78-Jährigen. Das kalifornische Opernhaus hat die Anwaltskanzlei Gibson Dunn & Crutcher engagiert. Deren Ermittlerin Deborah Wong Yang hat sich in einem Brief an die Mitarbeitenden der Oper gewandt und Vertraulichkeit zugesichert. Zum anderen wird eine zweite Untersuchung durchgeführt. Hier zeichnet die American Guild of Musical Artists verantwortlich. Das ist eine Gewerkschaft, die Mitglieder der Met und der LA Opera vertritt. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur AP haben mehrere Sängerinnen und eine Tänzerin dem Opernstar sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Die Frauen berichten demnach von Umarmungen, von Küssen auf den Mund, von nächtlichen Telefonanrufen und davon, dass Domingo auf private Treffen gedrängt habe. Eines der mutmaßlichen Opfer ist die Opernsängerin Patricia Wolfe. Im Radiosender NPR berichtete sie, wie sie von Domingo bedrängt wurde. Am meisten habe ich mich unwohl gefühlt, wenn ich die Bühne verließ und er an der Seite auf mich wartete. Sein Gesicht war ganz nahe und er fragte mich, ob ich heute Abend nach Hause gehen müsste. 20 bis 25 Begegnungen dieser Art hat es nach Angaben der Künstlerin gegeben. Insgesamt rund 20 Frauen beschuldigen Domingo bisher. Die meisten Opernhäuser in den USA haben Auftritte des Sängers abgesagt. Der vielleicht berühmteste Verurteilte der MeToo-Ära ist der frühere Comedian und Schauspieler Bill Cosby. Seit genau einem Jahr sitzt er als Sexualstraftäter im Gefängnis im US-Bundesstaat Pennsylvania. Mehr als 60 Frauen hatten Cosby sexuelle Übergriffe unterschiedlichster Art vorgeworfen. Verurteilt wurde der 82-Jährige schließlich, weil er eine Universitätsangestellte mit Tabletten hilflos gemacht und sich dann an ihr sexuell vergangen hatte. Mindestens 2 Jahre muss Cosby noch absitzen, bis er für eine Entlassung in Frage kommt. Sollte eine Berufungskommission aber zu einem anderen Urteil kommen, könnten ihn auch 10 Jahre erwarten. Begonnen hatte die MeToo-Bewegung 2017, und zwar mit dem Filmproduzenten Harvey Weinstein. 80 Frauen werfen dem übermächtigen Hollywood-Mogul sexuelle Übergriffe vor. Vor ein paar Wochen schilderte eines der mutmaßlichen Opfer in der TV-Dokumentation Untouchable, wie der Produzent sich an ihr verging. Ende der 70er Jahre war das. Auf einer Geschäftsreise eröffnet ihr Weinstein plötzlich, es sei nur ein Hotelzimmer für beide gebucht.
Suddenly Harvey gets into bed naked next to me. And I said, you know, something, you know, just Harvey. And I just pushed him away.
Harvey kommt zu mir ins Bett, er ist nackt. Ich sage Harvey und schubse ihn weg. Er versucht zu verhandeln. Willst du mich zum Feind haben, wegen 5 Minuten deiner Zeit?
Make me an enemy for 5 minutes of your time.
Er ist riesig. Ich weiß nicht, wie ich es erklären kann. Aber ich dachte, wenn ich die Klappe halte, dann ist es in ein paar Minuten vorbei.
If I just shut up, it'll be over in a few minutes.
Angeklagt ist Weinstein in New York, wo er sich wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung und sexueller Übergriffe verteidigen muss. Am 6. Januar soll der Prozess gegen ihn beginnen. Experten sagen, MeToo habe es geschafft, dass den Opfern, weiblich wie männlich, endlich richtig zugehört werde.
Markus Schuler aus Los Angeles war das. Ursel Gerdes, Supervisorin und Coach an der Arbeitsstelle gegen Diskriminierung und Gewalt der Bremer Universität, zuständig auch für den öffentlichen Dienst im Bundesland Bremen. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Die Männer, die MeToo-Kampagne geoutet und angeklagt hat, waren zuerst mächtige Männer aus dem Showgeschäft. Die Schauspielerinnen waren von Harvey Weinstein abhängig, wenn sie attraktive Rollen haben wollten. Da geht es überdeutlich um Macht. Ich habe das vorhin schon mal angesprochen, das Thema Macht. Geht es das immer, wenn es um sexuelle Übergriffe geht? Geht es immer um Macht?
Ja, es geht immer um Macht. Also es wird ja oft in den Debatten darum immer wieder gerungen, geht es um Macht oder geht es hier um Erotik, Flirt, Sexualität etc. Frauen und Männer können sehr genau unterscheiden, wann sie flirten und wann es wirklich um ein beidseitigem Interesse gelagertes, also Flirtverhalten geht. Da können alle Menschen in der Regel unterscheiden. Und die das nicht können, dafür fand ich ihren kabarettistischen Beitrag gerade sehr gut, die haben noch einiges zu lernen. So. Also das heißt, dieses Phänomen der sexuellen Belästigung ist im Grunde eingebunden in eine Machtstruktur.
Und das heißt, andersrum gefragt, die Frauen, die sich unter dem Hashtag MeToo versammelt haben, stellen auch die Machtfrage.
Genau, sie stellen die Machtfrage, die ja immer wieder gestellt wurde. MeToo ist jetzt ja auch wieder eine Bewegung seit 2017. Davor gab es in Deutschland den Aufschrei. Es gab ja in den letzten Jahrzehnten immer wieder auch entsprechende Kampagnen, wo Frauen sich zusammengeschlossen haben und sich auch gegenseitig Mut gemacht haben, die Stimme zu erheben oder sozusagen die Erlebnisse zu benennen. Ja.
Wird das von den Mächtigen, das können ja auch mal Frauen sein, in seltenen Fällen wird ja auch da mal von Übergriffen berichtet, wird diese MeToo-Kampagne oder davor der Aufschrei von den Mächtigen denn auch als Angriff auf eben diese Macht gesehen? Oder sehen die sich eigentlich eher nur so persönlich angegriffen?
Ich glaube, dass es immer wieder eine Tendenz gibt. Also diese ganze Debatte ist ja geprägt von einer hohen Tabuisierung. Das macht es ja auch deutlich. Das machen ja auch die Betroffenen sehr deutlich. So, dass es dieses Thema hoch tabuisiert ist und dass es sehr schwer ist, darüber zu reden. Auf Ihre Frage bezogen würde ich nicht sagen, dass die Mächtigen sich in ihrer Macht in Frage gestellt fühlen, sondern dass es im Moment die Auseinandersetzung sehr stark dahin geht, in unserer Gesellschaft auch nochmal über Respekt zu reden. So, Respekt im Umgang miteinander, auch ein kritischer Diskurs darüber, welche Geschlechtsrollenbilder werden gerade auch aktuell wieder neu aufgeworfen oder werden wieder neu aufgefrischt oder sollen aufrechterhalten bleiben. Also Zuschreibungen an Geschlecht, an Weiblichkeit, was Frauen für eine Rolle in dieser Gesellschaft einzunehmen haben. Also das wird schon durch MeToo-Debatte ausgelöst. Aber ich glaube nicht, dass es so zentral ist, sich immer wieder nochmal neue Gedanken darüber zu machen, welche Machtposition habe ich hier auch gerade.
Dass wir Sie haben das eben schon so ein bisschen angesprochen, dass wir in den 2010er Jahren, 50 Jahre nach der Frauenbewegung, infolge der 68er damals, noch über die gleichen Geschlechterverhältnisse reden müssen wie die Frauen damals. Das ist doch aber irgendwie ein trauriges Zeichen. Und Sie haben eben etwas angesprochen, was so ein bisschen klang wie ein Backlash, also wo wieder alte Rollenklischees zementiert werden sollten, die eigentlich schon ins Wanken geraten waren.
Ja. Ich glaube, gerade aktuell haben wir das ja sehr stark, dass Rechtspopulisten sehr starre und sehr konservative Geschlechtsrollenbilder und auch Familienbilder wieder aufstellen und die auch stärken. Also insofern haben wir da auch eine Richtung, in der es einen Gegenwind gibt, also einen Backlash gibt. Gleichzeitig sehe ich schon oder erlebe ich das auch so hier in der Arbeit, dass es auch eine Stärkung all derjenigen gibt, die für einen kritischen Diskurs sind. Also die diese Machtfrage stellen und die thematisieren. Es ist die Frage, was daraus wird. Also es ist für mich nach wie vor offen, weil ich diese Debatte seit über 30 Jahren verfolge und jedes Mal wieder Hoffnungen hatte und jetzt vorsichtiger geworden bin. Also, ich teile Ihre Einschätzung. Es ist sehr traurig. Ich habe das früher immer genannt, meine feministischen Trauerphasen, wenn ich mich damit auseinandersetze.
Ursel Gerde, Supervision und Coach an der Arbeitsstelle gegen Diskriminierung und Gewalt der Bremer Universität. Wir reden gleich weiter. MeToo lebt, so haben wir den Tag in H2 Kultur heute überschrieben. Mit wem ist die Macht, ist die Frage, die wir daran geknüpft haben.
Und wer in Hollywood alles weggeguckt hat, Brad Pitt, Quentin Tarantino, Ben Affleck. Ben Affleck war Batman. Batman hat die Frauen im Stich gelassen. Das muss man sich mal vorstellen. Batman, der dicke Mann zieht seine Hose aus.
Ein Eichhörnchen, ich muss weg.
Was für ein Skandal. Da fängt man ja an, sich zu fragen, ist das in Deutschland auch möglich? Stellen Sie sich mal vor, ich würde zu einem Schweighöfer-Casting gehen und dann würden wir einfach, der Matthias Schweighöfer und ich, wir würden einfach so... Okay, das ist ein schlechtes Beispiel, aber... Ja, ich weiß, jetzt heißt es wieder, ja, wenn euch Brad Pitt belästigt, dann findet ihr es in Ordnung. Nein, das ist nicht in Ordnung. Ich frage mich auch, warum die ganze Zeit der Frau ihre eigene Sexualität abgesprochen wird. Der Mann hat immer diesen Trieb, der ist leider nicht zu unterdrücken. Und die Frau, die muss man ja eh irgendwie immer ein bisschen überreden. Ja, ich habe aber auch einen Trieb. Und wenn ich mir einen kurzen Rock anziehe und rausgehe zum Jagen, dann ist das mein gutes Recht. Ja? Deswegen bin ich noch lange kein Freiwild. Und das nennt man dann übrigens Sex.
wenn beide es wollen. Wenn einer nicht will, ist es eine Vergewaltigung. Deswegen geht's hier auch nicht um einen Sexskandal, das klingt immer so nach harmlosem Rock'n'Roll, sondern um Missbrauch.
Die Kabarettistin Caroline Kebekus, Fortsetzung folgt. MeToo lebt, titeln wir heute und fragen, mit wem ist die Macht? Das ist auch die Frage danach, was MeToo ausgelöst und was die Kampagne verändert hat. Was das angeht, kommt neue Kunde aus den USA, auch nicht so schön. Dort sind inzwischen einige Studien zu MeToo und den Folgen gemacht worden, die belegen sollen, dass die Kampagne ausgerechnet den Frauen geschadet hat. Sie werden von ihren männlichen Kollegen gemieden und, da wo Männer entscheiden, offenbar auch weniger gerne eingestellt. Aus den USA, Julia Kastein.
Als Leanne Atwater noch als Beraterin arbeitete, reiste die Arbeitspsychologin oft gemeinsam mit männlichen Kollegen zu den Kunden.
Es gab nie ein Problem. Wir haben unseren Job gemacht, wir haben zusammengesessen, wir sind ins Hotelzimmer gegangen, morgens aufgestanden und haben weitergearbeitet. Und wenn ich das nicht so hätte mitmachen können, dann hätte meine Karriere darunter gelitten.
Aber genau das drohe vielen Frauen jetzt als Spätfolge der MeToo-Debatte, sagt Atwater, die mittlerweile als Professorin an der Universität von Houston lehrt. Sie hat insgesamt 450 Männer und Frauen aus verschiedenen Branchen ausführlich in einer anonymen Online-Studie befragt. Das Ergebnis?
Fast die Hälfte der Männer sagte, sie hätten Angst vor unfairen und falschen Anschuldigungen. Und als wir sie gefragt haben, ob sie deshalb lieber keine Frauen mehr einstellen würden, hat ein Viertel Ja gesagt.
Viele Männer gingen Frauen am Arbeitsplatz jetzt grundsätzlich lieber aus dem Weg, vermieden Situationen, in denen sie mit Frauen alleine sind oder wollten nicht mehr mit ihnen auf Reisen gehen.
Natürlich gilt das nicht für alle, aber wenn das 20-25% der Männer sagen, dann sind das alarmierende Zahlen.
Für ihre Studie befragte die Wissenschaftlerin ihre Probanden zweimal im Abstand von einem knappen Jahr. In der ersten Befragung ging es vor allem darum, welche Auswirkungen sich die Befragten von der MeToo-Debatte versprachen und in der zweiten dann um die Folgen, die sie tatsächlich an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz feststellten.
Women's willingness to speak out.
Viele Frauen sagen nun, dass sie viel eher bereit sind, sich zu wehren und etwas zu sagen. Und sehr viele Männer sagen das auch.
Doch insgesamt seien diese positiven Veränderungen nicht so groß ausgefallen, wie die Studienteilnehmer es erwartet hatten, aber dafür die negativen Folgen umso deutlicher. Wirklich überrascht habe sie das nicht, sagt Atwater, aber schon traurig gemacht. In den vergangenen 2 Jahren haben allein in den USA über 200 prominente und mächtige Männer ihren Job und ihre Reputation verloren, weil sie Frauen belästigt oder missbraucht haben sollen.
Wenn mächtige Menschen Angst bekommen, dass ihnen so etwas auch passieren könnte, dann sagen sie nicht, oh, das tut mir leid, vergib mir. Sondern sie sagen, dir zeige ich es. Und ich glaube, das ist es, was wir jetzt sehen. Sie sagen, ich lasse dich einfach nicht mehr in meine Nähe. Dann kannst du mich auch nicht beschuldigen.
Die Professorin plant, ihre Befragung im kommenden Jahr zu wiederholen. Dann werde sich vielleicht zeigen, ob das Misstrauen und die Ausgrenzung von Frauen tatsächlich nur eine kurze und heftige Gegenreaktion auf MeToo ist oder ob sich der Umgang von Männern und Frauen am Arbeitsplatz doch dauerhaft verändert hat.
Ursel Gerdes von der Bremer Arbeitsstelle gegen Diskriminierung und Gewalt noch hier bei uns in der Sendung. Was die Kollegin Kastein da aus den USA berichtet, ist das bei uns auch so? Werden Frauen jetzt benachteiligt, weil sie sich wehren könnten?
Ich kann das nicht belegen im Moment, aber ich schließe das überhaupt nicht aus und ich nehme auch einen Diskussionsstrang genau so war. Aber ich fand gerade in dem Beitrag war das ganz schön dargestellt, also sehr klar dargestellt. Das ist eine Gegenreaktion, eine Machtreaktion auf ein sehr machtvolles Thematisieren. Das heißt, Ich würde an einer Stelle eine Differenzierung gerne haben. Nicht die MeToo-Debatte ist verantwortlich dafür, dass es eine Gegenmacht wird, sondern die MeToo-Debatte ist ja schon ein Ausdruck für für viel Ohnmacht. Und dass darauf jetzt mit Gegenmacht auch reagiert wird und neue Ausgrenzungsmechanismen, nämlich ganz grundsätzliche, propagiert werden, das schließe ich nicht aus.
Also auf der einen Seite gibt es ja offenbar eine zunehmende Sensibilisierung und die Schwelle bei den Frauen sinkt, sich zu wehren. Ja? Auf der anderen Seite ist das, was wir da aus den USA hören, Abwehr und also eine Abwehr, die aber aus Verunsicherung kommt. Das heißt, die Macht ist schon getroffen.
Naja, Verunsicherung, damit wird ja immer gerne argumentiert. Also ich denke, es geht darum, dass wir eine Auseinandersetzungskultur auch am Arbeitsplatz brauchen, in der es möglich ist, über Grenzen, über angemessenes Verhalten, über Umgang miteinander in aller Unterschiedlichkeit und Vielfalt, die sich ja jetzt an Arbeitsplätzen auch, die ja sichtbar ist, zu verständigen. So, und das heißt, ich fand es ganz interessant. Ich habe irgendwie vor ein paar Monaten eine Männerveranstaltung gemacht, da waren ausschließlich Männer und ein Resümee eines Beschäftigten in dieser Veranstaltung war, also was ja ganz interessant ist, ist die Tatsache, wir müssen wirklich wieder mehr miteinander reden. So. Und nicht selbstverständlich bestimmte Sachen voraussetzen. Die Frage ist ja immer, wer definiert, was angemessen ist und was nicht angemessen ist.
Der schwächer ist vielleicht, wenn es in Machtstrukturen stattfindet?
Es hat noch gar nichts mit, meistens ist es nicht der Schwächere, sondern es ist die mächtigere Person definiert häufig, was in einem Kontext angemessen und nicht angemessen ist. Und ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass es eine Auseinandersetzung darüber gibt. Selbst in Abhänge, auch eine Praktikantin hat die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das nicht. Ohne dass sie dadurch Nachteile oder irgendwelche Nachteile aushalten muss.
Aber wie kann man das institutionalisieren, dass das tatsächlich auch stattfindet, dass es diesen Respekt gibt, dass es dieses Aushandeln darüber, was geht und was nicht geht, gibt im Alltag, in den Institutionen, die Sie zum Beispiel von innen kennen, das heißt Universität und öffentlicher Dienst?
Also erstmal geht es ja darum, also wir haben ja in Deutschland das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Es gibt ja schon einen Rahmen, es gibt eine Schutzverpflichtung an Arbeitsplätzen.
Muss eigentlich eine Stelle geben, wo man hingehen kann.
Ja, es gibt damit gesetzlich vorgeschrieben ist, dass im Grunde jeder Betrieb, jede Organisation eine Stelle haben muss, wo man sich beschweren kann. Dann ist es ja schon offiziell. Und ich sage immer dazu, es muss eine Stelle geben, wo man eine Beschwerde einreichen kann, wo die auch qualifiziert abgearbeitet wird. Das ist das eine. Dann sind wir ja schon in dem in dem Geschehen, es ist was passiert und Betroffenen muss das Recht eingeräumt werden, das zu klären. Und auch eine Haltung des Arbeitgebers und dem Arbeitgeber, die Schutzpflichten, die Umsetzung der Schutzpflichten ermöglichen sozusagen. Darüber hinaus kann Arbeitgeber natürlich auch Sensibilisierung über Kommunikationsstrukturen, Führungskompetenz. Also ich fand in einem dieser Beiträge, die Sie heute schon eingebracht haben, ist ja die Frage drin, viele der Vorfälle passieren natürlich im Zweierkontakt. Ja. Aber es gibt auch ein Klima, ein sexistisches Klima, was nicht nur im Zweierkontakt etabliert ist, sondern was so als normal angesehen wird. Was weiß ich, hatte jetzt letztens irgendwie eine Fortbildung, hat einer gesagt, wie muss ich jetzt etwa, ohne dass sich eine Frau oder ein Mann beschwert, muss ich etwa die sexistischen Bilder bei uns im Bereich abnehmen? Und dann habe ich ihn ganz erstaunt angeguckt und habe gesagt, ja, Ihr Arbeitgeber sagt, Sie müssen die abnehmen, Sie müssen nicht warten, bis sich irgendjemand dran stört. Das heißt, zu Ihrer Frage zurückkommen, es geht natürlich darum, auf verschiedenen Ebenen kann ich präventiv was machen, ich kann Rollenklarheit für Führung, da kann ich dran arbeiten. Das heißt auch, wo sind Grenzen, wie gehe ich mit unterschiedlichen Menschen um in meinem Umfeld. So, also ich denke schon, dass da mehr möglich auch ist im präventiven Bereich, wo ich mich über Kommunikation, auch im Kollegialen, also wie kann ich eine Sensibilität dafür kriegen, welche Witze sind zum Beispiel bei uns in Bereichen angesagt, wie installiere ich eine Kultur, wo es möglich ist zu sagen, ich möchte solche Witze nicht hören.
Mhm.
Ja. Ohne dass ich dann gleich als Spaßbremse bezeichnet werde. Ne?
Naja, Ihr Beispiel hat mich eben schon wieder in eine Realität zurückgeholt, wo ich dachte, dass die aus den 60er Jahren stammt. Ursel Gern, das ist vielen Dank. Ich glaube, wir haben da noch einen weiten Weg vor uns und MeToo hat gerade mal nur einen kleinen Anfang gezeigt. Ursel Gern ist von der Bremer Arbeitsstelle gegen Diskriminierung und Gewalt. MeToo lebt, mit wem ist die Macht? Das fragt der Tag in HR2 Kultur. Noch einmal Caroline Kebekus bei einem Auftritt in der Anstalt nach MeToo.
Viele Frauen, die sich jetzt trauen, über ihre Erfahrungen zu sprechen, werden jetzt auch noch im Netz richtig übel beschimpft. Und als Frau wird man übrigens grundsätzlich sexuell beschimpft. Ja? Auch egal von wem, egal zu welchem Thema, ich auch. Ja, da beschimpft einen nie jemand als Arschloch oder Blödmann, sondern ich höre immer, du mit deinen feministischen Gedanken, du gehörst doch nur mal richtig gut durchgebumst. So, das finde ich eine unglaublich lustigen Gedanken. Ja, dass sie wirklich denken, so eine Feministin, die muss man nur mal richtig, muss man die. Aber wenn man die nur richtig feste genug penetriert, dann fällt es ihr wie Schuppen von den Augen. Und sie sagt, mein Gott, was dachte ich denn? Man gebe mir eine Schürze. Ich möchte Frikadellen braten für alle.
Caroline Kebekus. Schweden hat vor einem Jahr das Sexualstrafrecht verschärft. Die Mindeststrafe für Vergewaltigung wurde verdoppelt und es gibt zwei neue Straftatbestände, die sogenannte unachtsame Vergewaltigung und ebenso den unachtsamen sexuellen Übergriff. Die Partner müssen nach dem neuen Gesetz der gemeinsamen sexuellen Handlung aktiv zustimmen. Als das Gesetz in Kraft trat, spotteten einige Medien, nun würde der Videobeweis ins Bett einziehen. Und auch die Juristen waren unsicher, wie dieses Gesetz nun anzuwenden wäre. Inzwischen hat das höchste Gericht Schwedens aber einen Mann wegen unachtsamer Vergewaltigung in letzter Instanz verurteilt. Aus Stockholm, Kai Schlüter.
8 Monate Freiheitsstrafe lautet das Urteil. Der Fall? Das Paar hatte längere Zeit Kontakt über das Internet. Nun kommt der 27-jährige Mann erstmals zu Besuch. Die Frau ist einverstanden, dass er bei ihr, mit ihr in ihrem Doppelbett übernachtet. Sie will aber keinen Sex, was der Mann, nach Angaben des Gerichts, zur Kenntnis nimmt. Trotzdem berührt er die Frau sexuell. Sie erstarrt und verhält sich passiv. Schließlich dringt er in sie ein. Vor Gericht verteidigt sich der Mann, er habe ihre Passivität als schweigende Zustimmung genommen. Genau das aber reicht nach dem neuen Gesetz nicht mehr aus. Es fehlte die aktive Zustimmung der Frau zum Beischlaf. Der Mann war unachtsam, er hatte ihre tatsächliche Haltung nicht beachtet. Darum ist der neue Tatbestand der unachtsamen Vergewaltigung erfüllt. Nach dem Urteil äußerte sich die Frau erleichtert. Es ist ein gutes Gesetz. Man kann Opfer werden, allein dadurch, dass man in einer unbequemen Situation landet und sich nicht traut, etwas dagegen zu tun oder zu sagen, dass man es nicht will. Das neue Gesetz verschiebt die Beweislast vom Opfer zum Täter. Nicht mehr das Opfer muss sein Verhalten rechtfertigen, sondern der Täter muss erklären, warum er glaubte, die aktive Zustimmung des Opfers erhalten zu haben. Auf diese vom Gesetz beabsichtigte Entlastung des Opfers weist auch Christina Vogt hin, eine Staatsanwältin, die in einer unteren Instanz an ähnlichen Verfahren in Stockholm beteiligt war. Ich sehe eigentlich keinen Unterschied zu vorher. Möglicherweise, dass dem Verdächtigen jetzt mehr Fragen gestellt werden. Dieser hat jetzt einen gewissen Rechtfertigungsdruck, warum er dachte, dass der andere Sex mit ihm haben wollte. Bis Ende Mai hat es in Schweden vor Berufungsgerichten 7 Fälle gegeben, wo ein Täter wegen unachtsamer Vergewaltigung verurteilt wurde. Es lag also weder Gewalt noch Drohung vor. Nach alter Gesetzgebung wären die Täter freigesprochen worden. Das Gesetz zeigt Wirkung, sagt Anders Perklev, Präsident des Oberlandesgerichts Stockholm. Es handelt sich um eine tatsächliche Ausweitung des Begriffs der Vergewaltigung und die bisherigen Fälle, die vor Gericht verhandelt wurden, zeigen, dass eine Verurteilung möglich ist. Es muss wohl aber noch Zeit vergehen, um sicher beurteilen zu können, wie groß die Wirkung des Gesetzes ist. Im aktuellen Fall hat höchster Domstolen, das oberste Gericht, das Strafmaß aufgrund des neuen Tatbestands der unachtsamen Vergewaltigung verringert. 2 Unterinstanzen hatten den Täter wegen Vergewaltigung nach altem Recht verurteilt. Da er aber weder mit Gewalt noch mit Drohung vorgegangen war, sondern nur die Zustimmung des Opfers nicht einholte, senkten die Richter das Strafmaß für diese Tat auf 8 Monate Freiheitsstrafe ab. Mit dem sogenannten Zustimmungsgesetz wurde der Tatbestand der Vergewaltigung ausgeweitet, aber differenziert. Es kann in Schweden mehr Verurteilungen geben, aber zugleich mildere Strafen.
Ich weiß nicht, ob die Schweden die MeToo-Kampagne gebraucht haben, um ihr Gesetz zur Vergewaltigung und sexueller Belästigung umzubauen. Jedenfalls ist das Gesetz neu und nach MeToo entstanden. Und wir wollen jetzt hören, was danach noch alles entstanden ist und begeben uns dazu an unsere Arbeitsplätze. Gerechtsanwältinnen heißt die Kanzlei, die die Anwältin Friederike Boll mit Kolleginnen in Frankfurt gegründet hat. Schwerpunkt ist Arbeitsrecht und Antidiskriminierungsrecht. Guten Tag, Frau Boll.
Guten Tag.
Am Anfang der Sendung haben wir schon geklärt, dass es bei sexueller Belästigung immer auch um Macht geht. Als Arbeitsrechtlerin haben Sie zu tun mit einem Lebensbereich von uns allen, der üblicherweise ganz klar nach Machtstrukturen geordnet ist. Ist es deshalb so, dass eine sexuelle Belästigung immer von dem strukturell Mächtigeren ausgeht in den Betrieben?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Also es gibt auch durchaus sexuelle Belästigungen, die, ich sag mal, entgegen der klassischen Hierarchien von unten nach oben ausgeübt werden. Was aber gleichbleibend ist, ist diesen Aspekt, den Sie betonen, dass es um Macht geht, dass es im Arbeitskontext ganz oft darum geht, Frauen mit einem Machtmittel, das eine sexuelle Konnotation hat, zu unterwerfen und wieder einen Platz zuzuweisen. Also wir haben beispielsweise durchaus sexuelle Belästigungen von unteren Hierarchiestufen gegenüber Managerinnen, um klarzumachen, von dir lasse ich mir nichts sagen. Und da steht beispielsweise ein sexuelles Motiv. Das spielt in so einem Kontext überhaupt keine Rolle, sondern da geht es klar um Machtfragen und um Fragen von Platzanweisungen.
Also es geht nicht um Liebe. Der Mann will eigentlich gar nichts, oder doch?
Darauf kommt es nicht an, würde ich mal sagen. Es gibt sicherlich Fälle, wo sexuelle Belästigung auch ein sexuelles Begehren, ein sexuelles Interesse an dieser Person im Hintergrund hat. Ganz oft geht es aber eben um Gewalt und um Macht. Das Recht selbst sagt, dass eine sexuelle Belästigung aber unabhängig davon ist, welches Motiv vorliegt. Das sagt auch das Gesetz, das am Arbeitsplatz vor sexueller Belästigung schützen soll, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Da wird nämlich klar zum Ausdruck gebracht, was eine sexuelle Belästigung ist. Nämlich ein sexuell bestimmtes Verhalten, zum Beispiel Witze, Nachfragen, das Sexualleben betreffend. Natürlich auch Berührungen, aber auch zum Beispiel ungefragtes Zeigen von pornografischem Material. Also wir haben hier ein sexuell konnotiertes Verhalten, das unerwünscht ist.
Das heißt, wenn ein Mann einer Frau ein Bild zeigt oder eine Zeichnung zeigt, das wäre auch schon eine sexuelle Belästigung.
Genau, das ist eine sexuelle Belästigung, wenn es unerwünscht ist. Also wir haben ein Verhalten und dieses Verhalten muss unerwünscht sein vom Gegenüber. Da spiegelt sich kurz runtergebrochen No means No auch am Arbeitsplatz wieder. Also dass ein Verhalten an sich noch nicht den Ausschlag gibt, sondern es muss unerwünscht sein vom Gegenüber. Es muss ungebeten sein und im Arbeitskontext auch unangebracht. Da kann man jetzt auch gucken, wie nah kennen die sich, wie reden die sonst miteinander. Also man kann nicht klar sagen, Verhalten XY ist eindeutig eine sexuelle Belästigung. Es kommt immer darauf an, und da kommt ja die Macht dann wieder rein, ist es unerwünscht. Also setzt sich jemand über den Willen der anderen Person hinweg und zwängt ihr dieses Verhalten auf. Und das Verhalten kann eine Berührung sein, das kann Ankrapschen sein, das kann aber auch sowas sein wie Zeigen von Pornos. Das ist unangebracht im Arbeitsbereich, das ist unerwünscht und sexuell konnotiert und deshalb ist es rechtlich eine sexuelle Belästigung, unabhängig davon, welches Motiv dahinter steckt.
Nun haben wir gerade in dem Fall aus Schweden gehört, dass da die Beweisumkehrung stattgefunden hat. Das heißt, der Täter muss beweisen, dass er sich vergewissert hat, dass die Frau, mit der er sexuellen Kontakt hat, das auch haben wollte. Wie ist das im Arbeitsrecht oder im AGG, diesem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, geregelt?
Also da muss man sagen, dass es im AGG auch Beweislasterleichterungen gibt. Im Arbeitskontext ist es aber ja meist so, dass die Frage zum Beispiel von Schmerzensgeld oder sowas, wo man vor Gericht streitet, wo auch diese Beweiserleichterung für die Belästigte überhaupt erst zum Tragen käme. Diese Schmerzensgeldfragen sind meistens von ganz untergeordneter Bedeutung. Weil das, worum es den meisten Belästigten geht, ist, dass es aufhört. und dass sie in Ruhe weiterarbeiten kann und dass ein Umfeld geschaffen wird, in dem sie nicht permanent in ihrer Würde verletzt wird. Deshalb würde ich sagen, dass die Komponenten im AGG, zum Beispiel Präventionspflicht des Arbeitgebers, ein Beschwerderecht, dass dem auch konsequent dann von der Geschäftsführung nachgegangen wird, das sind Dinge, die für den Arbeitskontext von großer Bedeutung sind. Und da würde ich auch sagen, dass MeToo da einiges geändert hat. Nämlich im Arbeitsrecht hat sich rechtlich nichts geändert nach MeToo.
Das wäre jetzt meine Frage auch gewesen. Ja, da hat sich nicht wie in Schweden was geändert.
Also in Deutschland hat sich ja sehr viel zum Glück im Sexualstrafrecht getan. Im Arbeitsrecht ist es so, dass wir die rechtlichen Handwerkszeuge, die wir jetzt vermehrt zum Einsatz bringen können, dass es die auch schon vor der MeToo-Debatte gibt. Dennoch können wir einen zaghaften, aber deutlichen Anstieg davon erleben, dass jetzt diese bereits etablierten, althergebrachten Handwerkszeuge vermehrt zum Einsatz kommen können, weil MeToo etwas gemacht hat, was ganz, ganz elementar ist, nämlich die Hürde abzusenken, miteinander zu reden. Und das ist gerade für sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ganz elementar. Also dass dieses Schamgefühl nach einer Würdeverletzung bei jedem als Reaktion normalerweise auftritt, dieses Schamgefühl ein bisschen dadurch reduziert wird, dass MeToo gezeigt hat, man ist nicht alleine damit, es geht vielen Personen so. Und indem ich drüber rede und mir Verbündete suche im Betrieb, kann ich mir ein Stück weit von dieser Macht, die mir da genommen wurde, zurückholen. Und dann greift eigentlich sozusagen das rechtliche Repertoire. Dann können wir Juristinnen hinzutreten, kann der Betriebsrat hinzutreten und können Rechte mobilisiert werden, die es eigentlich schon vor MeToo gab. Aber die Rechtsmobilisierung, sage ich mal,
die dass Anwendung.
Es genutzt wird, die Anwendung, ja. das ist etwas, was durch MeToo erst zugenommen hat, weil die Möglichkeit, darüber zu reden und die Schambesetztheit des Themas reduziert wurde. Und darum würde ich sagen, dass MeToo sehr wohl auch an Strukturen gekratzt hat, weil dieses Schamgefühl, das Isolation meistens zur Folge hat, das Gefühl, ich kann das nicht preisgeben, weil es etwas ist, was mir peinlich sein muss, das hat diese Struktur, die oft mit Belästigung und sexualisierter Gewalt einhergeht, die ist etwas zurückgedrängt worden.
Sagt die Anwältin Friederike Boll von dem Rechtsanwältinnenkollektiv Gerechtsanwältin aus Frankfurt. Recht herzlichen Dank. MeToo lebt, mit wem ist die Macht? Der Tag in HR2 Kultur. Und wir kommen zu einem ganz anderen Machtsystem, das wohl so männerdominiert ist wie kein anderes. Wir kommen zur katholischen Kirche und zur Deutschen Bischofskonferenz. Die hat in dieser Woche in Fulda einmal mehr über sexuellen Missbrauch diskutiert, das ist nicht neu und noch lange nicht erledigt. Und sie hat heute in Fulda dann aber zum ersten Mal eine Frauendemonstration erlebt von den Frauen von Maria 2.0.
Mehr Gerechtigkeit für alle, für eine moderne Kirche. Dass sie sich öffnet für alle, dass alle den gleichen Platz bekommen können.
Es geht ganz klar um die Gleichberechtigung der Frauen in der katholischen Kirche. Ausgrenzung stoppen. Wir wollen keinen Machtmissbrauch, Abbau der klerikalen Strukturen. Und wir setzen uns auch dafür ein, Zugang zu allen Ämtern in der katholischen Kirche. Also dass Frauen Zugang zu allen Ämtern.
Allen Ämtern, das heißt auch Bischöfinnen wollen sie werden. Klaus Hofmeister aus unserer Kirchenredaktion hier bei mir. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben die Bischofskonferenz in Fulda verfolgt. Es ging dort um drei Themen, die uns hier interessieren. Einmal mehr um den sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen im Bereich der Kirche. Dann um die Rolle der Frauen, eben gehört in der katholischen Kirche. Und dann auch um den Zölibat. Das konnte man vor der Bischofskonferenz mehrfach angesprochen hören. Fangen wir mal mit dem an. Wird der Zölibat als Wurzel des Übels von Missbrauch und Frauenausgrenzung gesehen und dann auch irgendwann angezweifelt?
Also in der Öffentlichkeit wird ein spontaner Zusammenhang hergestellt. Wissenschaftlich muss man sagen, also so eine einfache lineare Verknüpfung von Zölibat und Missbrauch, die lässt sich wissenschaftlich nicht halten. Aber der Zölibat ist tatsächlich sowas wie ein systemischer Risikofaktor in der katholischen Kirche, insofern er offenbar sexuell unreife Persönlichkeiten vermehrt anzieht. Also Menschen, die so gegenüber ihrer Sexualität eher vermeidend, sich ausweichend verhalten, die auseinandersetzen. Auseinandersetzung mit diesem Bereich eher scheuen und die dann natürlich in der katholischen Kirche ein wunderbares Angebot kriegen, diese Keuschheit dann auch noch spirituell zu überhöhen, zu idealisieren. Das ist natürlich aus psychologischer Sicht gefährlich, weil dann eben eine Unreife, also nicht in die Persönlichkeitsentwicklung irgendwie integrierte Sexualität da ist, die eben dann auch ausbrechen kann, unkontrolliert und dann eben unter Umständen auch in Missbrauch mündet.
Und die Sexualmoral, die dahinter steckt, also das Weibliche zum Beispiel eben auszuschließen?
Ja, das ist auf eine sehr subtile Weise dann doch auch ein intensiver Zusammenhang. Also der Zölibat und der Ausschluss von Frauen von der Macht, der gehört schon auch zusammen. Der Zölibat wurde über Jahrhunderte im Grunde mit der Vorstellung begründet, nur ein Mann mit reinen Händen kann also das Opfer Christi feiern. Da sind also alte Vorstellungen kultischer Reinheit, die im Christentum eigentlich keine Begründung haben, aus dem antiken und aus dem jüdischen Kontext übernommen worden, die dann aber unglaublich bedeutsam wurden. Und in dieser kultischen Welt der Reinheitsvorstellung hatte die Frau immer schon einen strukturellen Nachteil aufgrund ihrer Menstruation. Unreinheit durch Menstruation hat sie sozusagen ausgeschlossen. Man muss sich vorstellen, dass ja bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein Frauen aus diesem Grund in einer katholischen Kirche nicht den Altarraum betreten durften. Deshalb gab es keine Ministrantinnen, deshalb gab es keine Lektorin und so weiter.
Wir haben in der Sendung mehrfach gehört, dass sexuelle Belästigung und eben dann auch der Missbrauch mit dem jeweiligen Machtgefüge zusammenhängt. Haben sich die mächtigen Bischöfe mit ihrer eigenen Macht und den Machtstrukturen in der Kirche beschäftigt?
Ja, das ist ein Kernsatz aus dieser großen Missbrauchsstudie, die eben genau vor einem Jahr rausgekommen ist. Sexueller Missbrauch ist vor allem auch Missbrauch von Macht. Das ist im Grunde ein Grundsatz. Und die Bischöfe haben da eben ein systemisches Problem, weil Macht in der katholischen Kirche in der Regel unkontrolliert ist, weil Berufsbilder wie die des Priesters klerikalistisch überhöht sind, weil Frauen per se von Macht ausgeschlossen sind und von daher auch das Männerbündische nochmal eine bestimmte, auch verdichtete eigene Form von Machtbewusstsein ausprägt. Also klerikale, unkontrollierte Männermacht, das ist die Ausgangslage und das ist auch das Problem, dass die Bischöfe sich tatsächlich vornehmen wollen. Präventionsregeln sind ja okay, aber wenn man missbraucht, dann systemische Ursachen hat, dann muss man eben auch über das System sprechen. Mhm. Dazu gehört die Gewaltenteilung, dazu gehört Partizipation von Macht, dazu gehört Kontrolle von Macht, dazu gehört auch ein Priesterbild, das Macht überhöht und auch die Frage nach den Frauen eben in Machtpositionen. Also es geht im Moment im Gefolge der Missbrauchskrise schon sehr ans Eingemachte der katholischen Machtarchitektur.
Das Eingemachte der Machtarchitektur hat mir jetzt gerade gut gefallen. Hat denn der sogenannte synodale Weg, dieser Versuch, die Kirche zu öffnen, eben auch für Laien zum Beispiel, aber auch Frauen, hat der damit zu tun?
Ja, im Grunde ist das jetzt der zentrale Begriff, den man sich merken muss, denn die Deutsche Katholische Bischofskonferenz hat das Zentralkomitee der deutschen Katholiken eingeladen, einen Reformprozess zu gehen und zu machen, der dann auch am 1. Dezember bereits hier im Frankfurter Dom stattfinden wird, mit vielen Plenarversammlungen, wo Bischöfe und Laien und Experten zusammen eben diese Themen, die ich eben genannt habe, verhandeln.
Aber hat der Rom nicht vom Thron den Finger gehoben?
Rom hat mehr als das, hat sozusagen schon auch einen richtigen Angriff gestartet, weil man ein Problem hat. Man stellt sich da vor, dass es hier so eine Art demokratische Parlamentsveranstaltung ist, so ein bisschen so wie 1848, nur auf kirchlich. Und die Wahl von Frankfurt hat durchaus auch diesen Hintergrund. Aber vor allem stört Rom eben, dass die Laien dort nicht nur mitberaten, sondern auch mitentscheiden dürfen. Und das geht einfach zu weit. Ja, was ist die Folge? Diese Statuten für diesen synodalen Reformweg sind jetzt dann bei dieser Bischofskonferenz doch durchaus verwässert worden. Es ist nämlich so, dass die Bischöfe jetzt sichergestellt haben, auch natürlich auf römischen Druck, dass am Ende eben ein Mehrheitsvotum von Laien dann nicht dazu führen kann, dass sich die Bischöfe und die katholische Kirche beugt. Sie haben nochmal festgestellt, parallel zu den jeweiligen Voten, wenn es darum geht, wie geht man mit Frauenmacht um in Zukunft und so weiter, muss es immer eine Zweidrittelmehrheit der Bischöfe geben. Und wenn es die nicht gibt, dann ist sozusagen das Votum dieses Kirchenparlaments mit einem Mal auch vom Tisch und kann nicht mehr aufgerufen werden. Das heißt also, Rom und damit eben auch die Bischöfe sichern auch in diesem Fall wieder mal ihre Macht.
Ja, Trickreich, die alten Herren. Vielen Dank, Klaus Hofmeister aus unserer Kirchenredaktion. MeToo lebt, mit wem ist die Macht? MeToo lebt, mit wem ist die Macht? Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, können Sie uns wie immer nachhören in der ARD-Audio-App oder bei hr2 Kultur.